Ja, ich stehe jetzt vor dem Problem, die Mehrheit würde ich hier duzen und einige wenige eher nicht. Ich mache so einen Mischmasch irgendwie. Ich spreche mich mit du und sie an und nachher kann sich der eine das andere oder jene dann bei der Ansprache von mir wieder nehmen, was ihm normal ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Internet spaßeshalber den Begriff Hand Gottes in der Suchmaschine bei Ecosia oder Google oder sonst wo eingegeben habt. Was denken Sie, was da rauskommt? Genau, das, was am 22. Juni 1986 dort im Aztekenstadion geschah. Als nämlich der 1,65 Meter große Diego Maradona den Ball mit seiner linken Hand irgendwie ins Tor drückte. Und alle hatten das ja irgendwie im Stadion gesehen und Millionen auch vor den Fernsehbildschirmen. Naja, halt einer nicht, nämlich der Schiedsrichter. Und aus diesem Grund wurde das Tor gegeben. Die Reporter waren natürlich alle total heiß darauf, Maradona nach dem Spiel dazu zu befragen. Und dann sagte er auf die Frage, Herr Maradona, wie ist es denn zu diesem Tor gekommen? Naja, es war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradonas Kopf. Aktuell wird dieser Ball aus diesem legendären Spiel versteigert. Das Trikot hat schon den Höchstwert von, ich glaube, fast 8 Millionen Euro eingespielt. Ja, aber die Hand Gottes gehört nicht nur Maradona allein, auch wenn Google uns das weise machen möchte, zumindest in den ersten 4, 5 Suchergebnissen. Sondern die Hand Gottes ist vielmehr der Ursprung aller guten Dinge. Über 200 Mal kommt dieser Begriff, diese Metapher Hand Gottes uns in der Bibel entgegen. Und zwar insbesondere auch in den Psalmen. Wir haben eben 139 vorgelesen bekommen oder auch 146. Du tust meine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Oder Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Das sind alles irgendwie wunderbare Bibelverse, die zum Ausdruck bringen, dass wir in Gott geborgen sind, dass wir Gott vertrauen können. Die Hand Gottes ist, so nehmen wir wahr, keine normale Hand aus Fleisch und Blut, die wir irgendwie sehen und anpacken können. Gut, 33 Jahre, als Jesus hier auf der Erde so gelebt hat, machen wir mal eine kleine Ausnahme. Da konnte man der Hand Gottes quasi im übertragenen Sinne schon die Hand schütteln und diese Hände wurden auch von Nägeln durchbohrt. Aber obwohl diese Hand sehr unsichtbar ist, hat sie doch eine recht große Wirkkraft, die sich in dieser Welt durchdringt. Und beim Blick in die Bibel wird auch deutlich, wie diese Hand denn so wirkt. Sie rettet, sie baut auf, sie straft manchmal, sie führt aus irgendwas heraus, sie beschützt und sie segnet. Und dass diese Hand Gottes segnet, das kommt uns schon auf den ersten Seiten der Bibel, im Schöpfungsbericht, entgegen. Segen, ja, ist ein vertrautes, ist ein schönes Wort. Segnen und Segen kommt auch umgangssprachlich ganz oft irgendwie vor, wenn man mal drauf achtet. Beim Geburtstagslied vielleicht viel Glück und viel Segen. Oder bei der Redewendung nach irgendwelchen Sitzungen, wir haben dieses oder jenes abgesegnet. Manche Menschen segnen auch das Zeitliche. Und wenn jemand irgendwie mit Heißhunger eine Portion Pommes verschlingt, da sagt man auch, boah, der hat aber einen gesegneten Appetit. Und an manchen Häusern sieht man vielleicht auch den Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das alles drückt irgendwie aus, dass wir Menschen uns nach Segen sehnen. Und auch ganz viele, die eigentlich so mit Religion und Glauben gar nicht so viel am Hut haben, an bestimmten Schwellensituationen des Lebens, wollen sich doch dem Segen eines Größeren, einer höheren Macht unterstellen. Und diese Sehnsucht nach Segen zeigt sich auch in der Literatur, wenn man mal ein Online-Portal geht und da mal guckt, was für Segensbücher es alles gibt. Und dann nicht zu vergessen die ganzen unzähligen irischen Segenswünsche. Ich frage mich, ob es so viele Iren überhaupt gibt, wie es diese irischen Segenswünsche gibt. Aber nun gut, eine Bekannte, die erzählte mir, dass sie ihren Kindern möglichst viel vom Segen Gottes sollen die mitbekommen. Und deswegen nimmt sie die mit in den Gottesdienst, lässt sie taufen oder so, weil sie irgendwie das Gefühl hat, naja, sie weiß nicht, ob Gott später im Leben noch eine Rolle für ihre Kinder spielt, aber sie sollen jetzt schon möglichst viel von diesem Segen abbekommen. Und das sehen wir ja auch in der Bibel. Da ist einer so heiß hinter einem besonderen Segen her, dass er einen fiesen Trick mit einer Linsensuppe anwendet, um an diesen Segen dranzukommen. Also diese Sehnsucht, uns der schützenden Machtsphäre Gottes zu unterstellen, scheint ganz tief in uns Menschen drin zu sein. Ich habe mich gefragt, was ist denn der Segen Gottes überhaupt? Spontan kommt einem ja da vielleicht in den Sinn, jemandem etwas Gutes wünschen. Wir bekommen von Gott etwas Gutes zugesprochen. Doch, ich glaube, die Bedeutung ist viel weiter. Wenn man da mal in der Bibel guckt, man nimmt die hebräische Wurzel Barach, das lateinische Signare und dann auch noch das Benedikere, wo unser deutsches Wort von insbesondere abstammt, dann wird auf einmal ein recht breites Bedeutungsspektrum, tut sich dann da auf. Nämlich, da geht es dann um Fruchtbarkeit, um Vermehren, um Lebenskraft und dann mit einem Zeichen versehen, das kommt von dem Signare. Oder Gutes über jemanden aussprechen, bis hin zu einer heilvollen, begabenden Kraft. Also Segen ist irgendwie weit mehr, wie nur etwas Gutes zugesprochen über jemanden auszusprechen. Schön und gut, wir sind einen Schritt weitergekommen, aber das drückt noch nicht alles vom Charakter des Segens aus. Und deswegen dachte ich mir, da gibt es doch den guten Abraham. Das war doch einer, der im Besonderen, im Segensraum Gottes gelebt hat. Und da finden wir etwas, was diesem Charakter und was Segen noch alles bedeutet, der uns da weiterhilft, dem auf die Spur zu kommen. Und Abraham ist auch jemand, dessen Lebensgeschichte so ein bisschen auch was mit unserer zu tun hat. Da geht es um Aufbruch, um Ankommen. Je nach Lebensphase hat das mal mehr oder weniger Bedeutung bei uns. Oder um Vertrauen, um Zweifel, um Hoffnung, um Resignation, um den Ruf Gottes und um den Segen, der empfangen und auch weitergegeben wird. Und deswegen möchte ich Ihnen den Startimpuls einfach nochmal kurz vorlesen, wo die Mose-Geschichte dann so richtig, die Abrahams-Geschichte so richtig ins Rollen kam. 1. Mose 12, 1 bis 4. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham so sein Leben vor sich hingelebt, als Halbvieh-Nomade. Gut, ab und zu gab es natürlich Zeiten, wo er und seine Frau Sarah sehr traurig waren, dass sie keine Kinder hatten. Aber sonst läuft, würde ich mal sagen. Und jetzt auf einmal soll er noch umziehen. Nee, einen alten Baum verpflanzt man noch nicht. Aber dann sagt Gott, ich will dich segnen. Und ich habe den Verdacht, dass Gott damit den Abraham herauslockt aus seiner Komfortzone, aus dem, was ihn alles eigentlich davon abhält, jetzt nochmal irgendwie die Pferde zu satteln und nochmal neu loszuziehen. In der Bibel lesen wir halt eben nichts davon, dass Gott versucht, Gott beizubringen, ach guck doch mal hier, da gibt es noch andere nette Leute da in Haran, sind auch gute Menschen, frag die doch mal. Oder auch nicht von seinen Ängsten und Sorgen. Das, was nämlich das Wichtigste zur damaligen Zeit war, die Sippe, die Familie, die wirklich zu verlassen und quasi alleine irgendwie loszuziehen. Was wir hier lesen, dass sich der Abraham mit 75 Jahren nochmal ganz neu auf ein Glaubensabenteuer eingelassen hat. Und hier an dieser Stelle hat der Abraham mir was voraus. An bestimmten Stellen meines Lebens war es so, dass meine Vergangenheit, meine Ängste und auch meine Sicherheitsbedürfnisse insbesondere, die haben verhindert, dass ich mich manchmal auf ein kleineres oder auch größeres Glaubensabenteuer eingelassen habe. Das Ding ist halt, wenn unsere Hände schon voll sind mit Sorgen, Ängsten, Bedenken und Nöten, dann kann Gott nichts Neues mehr hineinlegen. Wir müssen unsere Hände erst leer haben, damit Gott wirklich wieder etwas Neues hineinlegen kann. Der Abraham, der hat die Hände leer gemacht und hatte sich von Gott neu füllen lassen. Mit 75 Jahren. So, 75, denkt man, heutige 75-Jährige sind meist noch recht aktiv. Mein Vater zum Beispiel hat ja noch mit 75 Jahren am Tennisplatz gestanden. Aber ein Mensch aus der Bronzezeit, der war eigentlich mit 75 Jahren schon tot. Der war schon überfällig. Die Menschen wurden damals nur ungefähr 40 Jahre alt. Also mit 75 Jahren hatte Abraham wirklich seine Zukunft schon längst hinter sich. Doch ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, und zwar egal welchen Alters, die irgendwie das Gefühl haben, ich habe meine Zukunft hinter mir, da kommt nicht wirklich mehr was Neues, was mein Leben vielleicht verändert oder bereichert, auf mich zu. Doch beim Blick in die Bibel wird deutlich, dass Alter bei Gott keine Rolle spielt. Da ist der jugendliche David, der schon zum König gesalbt wird. Oder da ist zum Beispiel auch eine Sabine Ball, die steht zwar nicht in der Bibel, aber die ist 68 Jahre, als sie das Café Stoffwechsel in Dresden gründet. Mit 68. Ja, es ist Abraham, der Neues wagt und loszieht. Und irgendwann kommt er dann auch im verheißenen Land an. Und er zieht ja los mit dem Segen Gottes, wirklich so im Gepäck. Doch ein paar Verse später, nämlich in Vers 10, 12. Mose, da lesen wir: Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da habe ich mich gefragt, naja, wo bitteschön ist denn der Segen Gottes dahin? Also Hunger war damals und ist auch heute kein Merkmal von einem ausufernden Segen, sondern es ist pure Existenzkampf, irgendwie das Überleben zu sichern. Aber ich finde, genau hier an dieser Stelle wird deutlich, was nämlich Segen nicht ist. Segen ist kein magisches Glücksversprechen, ist kein Rundum-Sorglos-Paket, ist nicht die Folie, die wir nochmal extra auf das Gorilla-Glas unseres Smartphones kleben und unten nochmal eine Schutzhülle drunter tun, damit, wenn es mal runterfallen sollte, trotzdem irgendwie ganz bleibt. Ein Rundum-Sorglos-Paket ist Segen nicht. Das merken wir. Gesegnete bleiben in der Bibel nicht vor Unglück verschont. Bei Abraham merken wir das, bei David, der schwierige Zeiten durchmacht, bei Ruth oder auch bei Paulus, der auf seinen Missionsreisen Misserfolge hinnehmen muss, angefeindet wird, im Gefängnis landet, Schiffbruch erleidet. Keine Anzeichen für einen besonderen Segen, finde ich zumindest. Und doch erfährt auch gerade der Paulus, dass Christus sich in besonderer Weise auf seine Seite stellt. Der Abraham, der hat dieses Problem der Hungersnot und überlegt sich jetzt, okay, wie gehe ich mit diesem Problem um? Und er zieht fort, aus dem Land der Verheißung zieht er nach Ägypten. Und in Ägypten kommt dann diese unsägliche Geschichte mit seiner Frau, die er da als Schwester ausgibt. Mal ehrlich, das ist eine fette Lüge. Naja, gut, ist nur eine fette Halblüge, weil seine Frau Sarah ist ja seine Halbschwester, deswegen ist es eigentlich nur eine halbe Lüge, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob wir Freund, Ehepartner, Nachbarn oder sonst wie irgendwohin schicken würden, um unser eigenes Leben zu retten. Der Abraham hat das gemacht. Der hat seine Frau in die Unsicherheit des pharaonitischen Harems preisgegeben. Hier an dieser Stelle können wir mal von Abraham auch was lernen, nämlich wie man es nicht macht. Auch wenn er vollkommen zu Recht von Paulus als Vater des Glaubens bezeichnet wird und ich auch wirklich viel von Abraham lernen kann, aber an dieser Stelle mal nicht. Aber was wir hier sehen und bei Abraham wieder lernen können, auch Abraham muss erstmal lernen, Gott zu vertrauen. Auch er muss immer wieder lernen, mit der Lebendigkeit Gottes im Alltag wirklich zu rechnen. Und gerade beim Thema Kinder brauchte der Abraham wirklich Vertrauen. Und ich will dich zum großen Volk machen, bekommt er zugesprochen. Naja, wenn man keine Kinder hat, ein windiges Versprechen. Und dann auch noch mit 75, seine Frau war jetzt auch nicht so viel jünger. Er ist 100 Jahre, als Isaak geboren wird. Zwischen Verheißung und Erfüllung liegen 25 Jahre. Das ist ja erstmal eine Wegstrecke, die gegangen sein will. Und auch das können wir hier beim Segen lernen. Segen, bis er sich entfaltet, braucht schon mal. Vielleicht kann man das am ehesten mit einer Blume vergleichen. Eine Blume ist erstmal recht unauffällig, irgendwie im Rasen oder sonst wie. Und dann wächst sie ein bisschen heran, ist aber auch irgendwie noch grün und man kann da häufiger hinlaufen und mal gucken, ah, tut sich nicht zu arg viel. Doch irgendwann erblüht sie und wir sehen die Schönheit dieser Blume. Und ich glaube, so ähnlich ist der Segen Gottes auch. Er geschieht leise, im Verborgenen und ist doch so ein stiller, wahrnehmbarer Begleiter, der vielleicht manchmal mehr rückblickend, manchmal sich irgendwie langsam aufbauend in unserem Leben zeigt, spürbar und sichtbar wird. Also Segen ist ein unsichtbarer, aber beständiger Begleiter der Fürsorge Gottes. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So sagt es Gott zu Abraham. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, wird ganz deutlich ausgearbeitet, durch Jesus Christus kommt dieser Segen zu allen Völkern, zu allen Menschen. Auch wir sind dadurch mitgesegnet. Durch Jesus Christus weitet sich der Lebens- und Segenstrom des Abraham auch hin zu uns aus, bis ins Siegerland. Also wir können das auch für uns mithören. Wir können für uns hören, wie der Abraham es zugesprochen bekommen hat, ich will dich segnen. Wir sind da mitgesegnet. Dieser Segen, dem Abraham und den auch wir bekommen, ist ein Zwei-Schritte-Segen. Einmal, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Teil 1, ich will dich segnen, ist erstmal recht klasse, weil wir können uns zurücklehnen, die Hände aufhalten und werden von Gott beschenkt. Da können wir ziemlich passiv bleiben, wir brauchen da gar nichts tun, Hände aufhalten und uns freuen. Und ich hoffe, wir haben das alle auch schon in verschiedenen Bereichen unseres Lebens irgendwie erfahren und diesen Segen spüren dürfen. Durch Freunde, durch Bekannte, dadurch, dass wir hier in Deutschland leben, uns keine Sorgen um Essen machen müssen, dadurch, dass wir in einer Gemeinde sind, wo man für und miteinander einsteht oder was auch immer. Aber dieser Segen, der darf auch gerne weitergegeben werden. Denn der Segen Gottes vermehrt sich dadurch, dass er weitergegeben wird, dass er quasi multipliziert wird. Gesegnete sind immer eingeladen, wirklich das Empfangene, die Geschenke weiterzugeben an andere. Ich möchte Ihnen noch Gibson vorstellen. Dieser ältere Herr hier, er ist Mitte 70 Jahre alt. Er ist einer, ja, der wirklich den Segen Gottes in seinem Leben erfahren hat und jetzt, wo er im Ruhestand ist, noch weitergibt. Gibson hat jahrzehntelang als Schweißer am Victoriasee in Tansania gearbeitet. Jetzt, mit über 70, ist er im Ruhestand. Gibson nimmt aber auch wahr, dass über 80% der Menschen, der jungen Menschen um ihn herum irgendwie keine Zukunftsperspektive haben. Dass die in großer Armut leben, oft unter prekären Familienverhältnissen leben und ganz viele junge Männer gar keinen Vater mehr haben. Während er das immer wahrnimmt und darüber nachdenkt, wie man da helfen nimmt, kommt ihm irgendwann dieser Gedanke, dass es total wichtig und gut ist, dass wenn Menschen wie er aus der älteren Generation wirklich der jüngeren Generation die Hand reichen. Und das hat dann dazu geführt, dass er in eine Gemeinde geht, jede Woche sein Werkzeug, Koffer packt mit dem Schweißwerkzeug und was er auch sonst alles hat und dann den Kindern Schweißen, Handwerken beibringt, ihnen vom Glauben erzählt und für viele Jugendliche zum Art Ersatzvater geworden ist. Und Gibson sagt, meine Freude wäre, dass, wenn ich sterbe, ich mit leeren Händen sterbe, weil ich weitergegeben habe, was ich weiß und anderen Menschen Kraft gegeben habe. Das finde ich wirklich toll an Gibson. Und nicht nur Gibson hinterlässt ja Segensspuren, sondern ich glaube auch wir. In jeder Gemeinde gibt es meist eine Person oder vielleicht auch zwei, oft nämlich wahr sind es irgendwie Frauen, die sich besonders um die Menschen aus der Gemeinde oder dem Umfeld irgendwie kümmern, wo das Leben so unter die Räder gekommen ist. Ein schwieriges Fahrwasser, denen es gerade nicht gut geht. Wo sie diese Menschen anrufen, besuchen, eine Karte, eine WhatsApp-Nachricht schreiben, was auch immer, um ihnen zu zeigen, hier, ich sehe dich, wir sind für dich da. Oder eine Freundin, die sich für aus der Ukraine Geflüchtete kümmert, eine Wohnung besorgt hat und jetzt irgendwie zusieht, dass die hier irgendwie in dieser fremden, anderen Kultur ankommen. Oder viele Familien im Compassion-Kontext, die eine 1:1 Patenschaft haben für alle Familienmitglieder, wo sie wirklich Segen dann von ihren Kindern auch auf die anderen irgendwie weitergeben möchten. Und so, glaube ich, geben auch wir hier und da immer wieder Segen weiter, indem wir Zeit geben, indem wir jemandem helfen, indem wir für andere da sind. Und genau das ist es, wie der Segen Gottes auch verstanden werden möchte. Gottes Segen ist eine Art Kreislauf. Er beschenkt uns, damit wir andere beschenken können. Und so möchte ich meine Predigt mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer beenden, der gesagt hat, es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch für andere ein Segen ist. Amen.